Fest und Flauschig ist hier. Es ist KW17. Das ist Boomer Cringe. Heute ist Mittwoch, der 26. April 2000.
Und es ist der Real Shit, es ist der Raw Shit am Mittwoch. Ja. Es ist die Sendung, wo wir machen können, was wir
Uncut,
wollen.
Uncut,
wo wir ein bisschen freidrehen können,
Uncut.
Oder, Jan?
Ja, das war Thomas Hauptners Intro nochmal. Der große Starfleet-Fan. Vielen lieben Dank, Gregorianische Danke. Mönche. Hast du mir gerade geschickt, weil du gedacht hast, wir haben es noch nicht abgespielt. Wir hatten das aber schon vor 3 Wochen. Aber es ist
ja,
echt
Mann,
mega
das
gut,
Leben
ey.
Ist ein Rausch. Wir kriegen so viele tolle Intros. Wir kriegen auch ein paar richtige Scheiß-Intros, das muss man auch so sagen, die nicht abgespielt werden. Herzlich willkommen zur kleinen Mittwochs. Ausgabe. Ich befinde mich auf Tour. Jan, wo befindest du dich gerade eigentlich?
Ich befinde mich gerade jetzt in der Sitzecke in der Wohnung von Richard David Precht, in einer der Wohnungen von Richard David Precht in Paris.
Hast du dich untervermietet an der Kriminate, um ein bisschen von seinem Esprit abzukriegen?
Wir beraten so ein bisschen über sein neues Buchprojekt. Er hat wieder was Neues am Laufen und haben jetzt gerade die zwei neuen Folgen von Boys Club gehört, die seit Montag draußen sind. Ein toller Podcast, falls du Lust hast. Hey, lass eine Glocke
ich bin
da.
Ich bin schon lange drin. Ich höre das schon lange.
Jetzt Folge 1 und 2 war letzte Woche, diese Woche Folge 3 und 4, wer es noch nicht gehört hat, ey, mal einfach reinskippen. Einfach mal, why not?
Aber Jan, wir können doch auch ganz offen reden, wir sind doch gläserne Podcast. Ja. Das ist doch deine Produktionsfirma. Das ist doch eigentlich die erste. Bist du nicht ein bisschen stolz, weil du lässt das so durch die Blume verklingen?
Nee, ich meine,
das ist ja deine erste Auftragsarbeit, deine erste Produktion mit deinen Leuten zusammen. Da kann man doch auch mal hier so sagen, hey, ich bin mega stolz, wir haben unsere erste Produktion hier. Vielen Dank. Mach das doch mal. Ich glaube, das wird deine Mitarbeiter freuen.
Ja, beziehungsweise.
Und mal mit den Mitarbeiterinnen auch.
Um jetzt mal ganz, das ganz offen zu legen. Also Produktion heißt natürlich nicht, dass man da jetzt wirklich an der Erstellung dieses Podcasts richtig beteiligt ist. Das ist jetzt nicht so wie du bei einem Adventskalender, der du alles selber machst und alles schreibst und wirklich jede bis ins Komma alles alleine machst. Das mache ich ja gar nicht. Das heißt im Grunde, Produktion bedeutet ja im Grunde genommen, dass man die Rahmenbedingungen schafft für Leute, die dann wirklich die journalistische und die Recherchearbeit machen. Und das haben Pia Stendera und Lena von Holt wirklich fantastisch gemacht. Emily Ulbricht, Dramaturgie, Produktion, Robin Drömer, also wirklich ein tolles Team vor allen Dingen und dann ist ja, Produzentenaufgabe in Anführungsstrichen, heißt ja dann dafür zu sorgen, übrigens gemeinsam mit Spotify, das ist ein Spotify-Exclusive, ey sorry jetzt mal für die Werbung, ey aber es ist wirklich,
nee, kann, ey, Jan, ganz ehrlich,
es ist echt ein gutes Projekt und du bist auf Tour gerade, läuft auch gut und so, aber ich bin da echt stolz
besser,
drauf.
Wenn du immer über deine Nebenprojekte redest, als immer über deine Fernsehsendung, weil du machst ja noch viele andere Sachen, du bist ja ein Tausendsasser, das können wir auch offenlegen hier ganz kurz und dieser Podcast ist eine Sache in deinem Portfolio, über die wir ruhig mal reden können. Gibt es denn noch mehrere Produktionen, die uns da bevorstehen?
Ja. Ja, aber das ich kann mir vorstellen, dass ich sag mal so, ich bin wie so ein Elefant im Porzellanladen. Allein es nervt mich so sehr, weil das wirklich nicht also natürlich haben jetzt so Hanna und ich da und Robin als Produzenten ein bisschen was dran gemacht, aber das ist natürlich nicht unsere Arbeit und alleine, dass es dann natürlich geil aufgehängt wird an Kult-Böhmis, jetzt der große Clash, das ist also völlig.
Also für die Leute da draußen,
ja, der Böhmer,
man hat wieder seine Hände im Spiel.
Ja, das ist wahnsinnig unangenehm. Natürlich nicht die Hände im Spiel, sondern einfach, wir setzen uns zusammen und beraten und überlegen, was sind spannende Themen, was ist interessant und versuchen dann Wege zu finden, wie man das herstellen kann. Und das ist so das,
was... Ich muss sagen, ich finde, es ist ein sehr unterhaltsamer Podcast. Ist es nicht so, dass ich jetzt nicht über viele Sachen schon Bescheid wusste? Ich höre ihn trotzdem wahnsinnig gerne mir an. Es ist wirklich sehr gut gemacht. Ich habe jetzt leider erst die ersten 2 Folgen gehört, weil ein guter Freund von mir hat Zugänge zu allen Folgen, aber ich kriege das ja nicht mehr.
Nee,
weil das wird
ja
hermetisch.
Ja, aus juristischen Gründen auch. Also das ist ja ein laufendes Projekt und die Sachen sind jetzt 4 Folgen, gibt es schon, 4 kommen noch und es ändern sich regelmäßig Dinge und Dinge müssen aktualisiert werden und entsprechend sind, ich glaube Folge 6 ist jetzt gerade fertig geworden und die letzten beiden, die kommen dann noch in 2 Wochen. Naja, also wer das noch nicht gehört hat, Empfehlung, es ist nicht ganz uneigennützig, aber es ist also vor allen Dingen... bin ich stolz darauf, auf dass das
ja, wollte ich, das wollte ich mal hören, dass du auch mal stolz auf eine Sache bist.
Ja, wirklich, du willst immer jetzt echte Gefühle haben und so.
Ich möchte auch mal zwischen dir und deiner ganzen Crew, dass sie immer denken, der Böhmi, der sagt nie was über mich und so. Da muss ich jetzt hier kurz hier eingreifen. Ich finde jedenfalls, es ist sehr schön. Darf ich trotzdem eine Kritik äußern?
Ja, gerne,
gar nicht böse.
Natürlich, Olli, gerne, jederzeit.
Ich habe ja auch Mafialand vorgestellt, auch ein Podcast, den ich wahnsinnig gerne höre. Vom SWR, glaube ich, diese Geschichte über diesen Pizzawirt, der einer der ganz großen Drahtzieher ist in der italienischen Mafia, hier in Deutschland lange Zeit gelebt hat. Und eine Sache, die mir bei neuen Doku-Podcast-Formaten grundsätzlich auffällt, die für mich ein Cockblocker ist, auch wenn das Wort jetzt vielleicht selber das Wort, aber es ist diese gefakten WhatsApp-Nachrichten, wenn man sich so gegenseitig schickt, so, hast du auch mitbekommen? Also das fand ich jetzt echt ein Start.
Ach so, kann ich meine Hand fürs Feuer legen? Ist keine WhatsApp-Nachricht gefaked. Nee, alle Sprachnachrichten sind so aus Gründen der Dokumentation in dem Moment aufgenommen, als sie passierten und sind auch so eingebaut worden.
Aber trotzdem spricht man sie ja auch ein mit dem Bewusstsein schon, dass die später nicht vollkommen. Es ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich wollte nur sagen, es ist ein kleines Stilmittel, was mich manchmal stört, weil ich ja auch ein empfindlicher, puristischer Typ bin, der sich über so eine Sachen irgendwie. Ne, das ist mir aufgefallen. Ansonsten sehr schön zu hören. Gratulation für deine erste Podcast-Premiere außerhalb von Fest und Flauschig.
Ja. Ja, naja, also ich gebe das direkt weiter an die Kolleginnen und Kollegen. Also ich habe da nicht viel mit zu tun, ehrlich gesagt, außer dass
dein Name dahin und du da Scheine ohne Ende für kriegst. Es ist die Mittwochsausgabe. Heute fällt immer Metal am Mittwoch aus, weil wir heute einfach mal uns über die großen fünf wieder. Wir haben sehr schöne Vorschläge bekommen über die großen fünf. Vorher packe ich noch einen Song auf die Fidi und Bumsi-Liste heute. Vor ein paar Tagen habe ich diesen Song wieder gehört. Es ist eine alte Melodie meiner Kindheit, die auf einmal wieder in meinen Kopf kam. Und ihr kennt das auch, man hört ein Lied im Radio oder sonst was, ihr seid jenseits der 40, auf einmal kommt das ganze Leben und zieht an einem vorbei. Und dieses Lied hatte nie eine große Bedeutung für mich, aber ich habe es öfter früher gehört. Es ist eine ganz große Singer- und Songwriter-Geschichte von Al Stewart. Das Lied heißt Year of the Cat. Er wurde mal im Interview gefragt, warum er dieses Lied geschrieben hat. Er sagte, ihm reizte die Idee einer Liebe auf Zeit, die um das Ende sich bewusst ist, ihrer gemeinsamen Zeit und das Beste daraus macht. Tolle Geschichte, Anleihen an Casablanca drin in diesem Text. Ganz große Softrock-Legende Al Stewart und der Song Year of the Cat. Als einziger Song heute mal am Mittwoch, 6,5 Minuten. Lasst den mal auf euch wirken, findet ihr auf der Fidi und Bumsi-Liste.
Und ich würde auch gerne einen Song auf die Fidi und Bumsi-Playlist tun heute am Mittwoch, obwohl es eigentlich 3 Tage zu spät ist oder 2 Tage zu spät. Ein Song, der schon im Jahr 1977 den Spotify-Algorithmus antizipiert und vorweggenommen hat von dem Album My Aim Is True, der junge Elvis Costello.
Elvis Costello, die Platte habe ich mir gerade bei eBay gekauft.
Wirklich?
Das ist kein Witz. Die steht hier unten irgendwo.
Wie kann My das Aim denn sein, true, bitte?
Die zweite Platte von Elvis Costello. Und nee, ist es die erste oder die zweite? Ich weiß es gar nicht. This Year's Model oder wie sie heißt, die erste, das ist meine Lieblingsplatte.
Ja, und was auffallend ist für die damalige Zeit, ja, 1977, da warst du 4 Jahre alt und ich war noch nicht mal auf der Welt. Also vor meiner Geburt. Und diese Platte hat damals kein einziger Song, glaube ich, länger als 4 Minuten. Wahnsinnig viele so 2:30er, 1:30er Song. Und ein Song, den ich auf die Liste tun möchte heute, ist wirklich nur 1 Minute und 23 Sekunden.
My Aim Is True ist die erste Platte gewesen.
Ja, ist die erste.
Das ist Model die zweite, ja.
1 Minute 23 Sekunden. Welcome to the Working Week. Also quasi echt der Aufschlag, das erste Mal, was Elvis Costello, also die erste, der Auftritt auf einer großen Bühne mit Vinyl damals noch. Elvis Costello, Welcome to the Working Week. So, Mensch. 1 Minute 23 Sekunden lang kann man immer in Reihe hören, dann wird Elvis Costello so rich wie Kanye oder wie
Elvis Costello, einer der ganz Großen, der sich aber auch immer hat verweigert, sage ich mal, so dem Mainstream, obwohl er natürlich ein unglaublich schlauer, intelligenter Mann ist.
So ein bisschen der amerikanische Olli Schulz eigentlich, ne?
Der amerikanische Joe Jackson würde ich komischerweise auch noch dazu packen mit dem Song I'm the Man, weil das waren die Platten, die ich damals immer gehört habe. Oder habe ich das neulich draufgepackt? Wenn schon drauf ist, packe ich es nicht drauf. Ansonsten würde ich auch gern noch von Radio, würde ich glaube ich gern noch, Radio von Elvis Costello würde ich auch noch auf die Liste Platten von seinem zweiten Album, This Year's Model. Die ersten 3 Platten, ne, von Elvis Costello, wenn ihr die irgendwo beim Secondhand-Dealer seht, im Plattenladen oder irgendwo günstig, kaufen eine Platte, die du immer laufen lassen kannst. Armed Forces, This Year's Model und My Aim Is True, die ersten 3 Elvis Costello-Platten, großartig. Wie kommst du auf Elvis Costello?
Ich weiß es nicht. Ich hab, als Burt Bacharach gestorben ist, ist er mir wieder ins Bewusstsein gekommen, weil er hat eine Platte gemacht zusammen mit Burt Bacharach. Ja. Und habe dann wieder angefangen, alte Elvis Costello-Sachen zu hören und bin dann irgendwie bei diesem Album gelandet. Ich wusste jetzt nicht, ob es das erste oder das zweite war. So gut bin ich da nicht drin, aber ich fand diesen Song irgendwie so toll. Und irgendwie so...
Großartig.
So ein geiler... Ich bin ja Working-Class-Guy und hab auch 9-to-5-mäßig so einen Bürojob, bin immer im Büro und ist so morgens auf dem Weg zur Kaffeemaschine-Song. Jetzt geht die Woche los, obwohl heute Mittwoch ist. Ey, ganz kurz, apropos Working-Class, wir haben ja ein bisschen was vor die nächsten Wochen. Am 13. Mai...
Ist es soweit?
Sind wir in Liverpool, wir zwei Typen, du aus Hamburg, ich aus Bremen, dass wir es so weit geschafft haben, mal nach Liverpool.
2 Norddeutsche erobern den ESC.
Ja, also wir geben quasi jetzt Großbritannien oder Liverpool das zurück, was sie uns Norddeutschen mit den Beatles geschenkt haben, nur andersrum.
Genau, jetzt geht's los. Also
ich bin Paul und Ringo und du bist George und John.
Absolut gerne. Bin ich gerne. Obwohl, eigentlich umgekehrt.
Nee, ja. Ich bin Paul und Ringo. Du bist George und John oder umgekehrt. Ja gut, wie du willst, mir egal.
Ey. Wir machen uns fabelhafte Tage. Es ist bald soweit. Und ich freue mich wirklich drauf. Es wird unserer Beziehung gut tun. Wir werden jahrelang noch darüber reden. Wir werden coole Insta-Stories mal wieder machen und uns dem Leben öffnen. Mal gucken, ob das eine life-changing Experience für dich wird.
Ja, und wenn wir mit dem Zug fahren, können wir auf dem Weg vorher nach Liverpool noch einen London-Stop machen. Und dann können wir gemeinsam ein bisschen Sightseeing machen. Mal Paddington Station, mal am King's Cross, das 9¾-Gleis von Harry Potter, beziehungsweise diesen riesigen Souvenirshop und diese verzweifelte Schlange mit Eltern und Kindern, die vor diesem scheiß Wagen, der da einbetoniert ist, in einer Wand, wo absolut nichts zu sehen ist. Ey, wenn ihr nach London fahrt, guckt euch diesen scheiß Harry Potter Shop und diesen Wagen, ein absoluter Rip-Off. Das habe ich keinen Bock drauf. Oder dann mal Madame Tussauds. Warst du schon mal bei Madame Tussauds in London?
Nee, habe ich bis jetzt immer vermieden.
Alter, es ist der absolute, wenn du das auf der Reeperbahn, das Panoptikum schon scheiße findest.
Ja, das finde ich scheiße.
Das findest du, dass Madame Tussauds erst richtig scheiße. Es ist so beängstigend, so alt. Weißt du, kennst du diese Wasserbahn früher im Heidepark mit diesen komischen Animatronics, wo immer die so halb kaputt?
Ja.
So ist Madame Tussauds. Es ist nur rappelvoll mit Touristen aus aller Welt. Es ist super eng, super stickig, klaustrophobische Zustände. Ey, und da gemeinsam durch, da muss man keinen Sex mehr haben, weil man hat sowieso Körperflüssigkeiten ausgetauscht, weil das so weird und eng ist alles. Das können wir alles machen auf dem Weg nach Liverpool.
Ich finde ehrlich, die Wachsfiguren fast so befremdlich wie beim Autoscooter, beim Breakdancer, die gesprühten Figuren von Stefan Raab aus den 90ern, weißt du, von Leuten, von Promis.
Ja, wie ist das eigentlich rechtemäßig? Also, wie ist das rechtemäßig? Geben die Prominenten ihr Einverständnis
dafür? Natürlich nicht. Die sehen ja auch immer nur so ähnlich aus. Die wissen das gar nicht. Ich war letzte Woche auf dem Dom. Okay, kleine private Geschichte. Ja. Ne? Einer aus meinem Haushalt, eine kleinere Person, ist zum ersten Mal Breakdancer gefahren. Mhm. Wollte unbedingt Breakdancer fahren. Ich stand wie ein wildes Tier vorm Breakdancer und habe dazu geguckt, wie da zwei kleine Personen zum ersten Mal reingestiegen sind in den Breakdancer. Auf einmal kommt der Typ vom Breakdancer auf mich zu und meint: Moin, Alter, ich glaub's ja nicht. Olli Schulz hier. Ich bin Felix. Ich bin der DJ vom Breakdancer und ich finde dich richtig geil und fest und flauschig. Kann es auch Jan mal sagen, ist mein absolutes Lebenselixier.
Liebe Grüße, Hüße.
Ja, wollte ich gerade mal sagen. Ey, DJ Felix vom Breakdancer. Total nett. Er wollte mich dann noch mit hinter das DJ-Pult ziehen. Und ich habe gesagt, Felix, ich muss hier stehen bleiben. Hier fährt gerade jemand von mir zum ersten Mal Breakdancer. Und meinte, geil, dann sage ich mal kurz hier beim Kollegen Bescheid, dass er nochmal richtig auf die Tube drücken soll und extra lang macht. Ich so, nein, auf gar keinen Fall. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Auf alle Fälle, DJ Felix, ganz liebe Grüße. Total netter Kerl gewesen. Sowieso muss ich sagen, Hamburger Dom, immer noch die Macht. Ich war da mit 5, 6 guten Freunden und die hatten alle ihre Kinder dabei. Wir waren in einer großen Gruppe da, hatten sehr viel Spaß gehabt. Dom, ne, wird nicht alt. Können wir auch irgendwann nochmal machen, die großen 5 Fahrgeschäfte. Haben wir schon 10-mal gemacht. Aber heute kommen wir zu etwas anderem, zu den großen 5, zu etwas Persönlichem.
Ja.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Yo, herzlich willkommen hier bei Fest und Flauschig, Boomer Cringe Ausgabe KW17. Die großen 5, und es ist ein Vorschlag, der uns erreicht hat von jemandem, der möchte, dass wir seinen Namen anonymisieren. Das machen wir natürlich gerne.
Oh, klar.
Und zwar schreibt er oder sie: Moin Olli, es ging an dich, hoffe dir geht's gut, habe eine witzige Idee für die großen 5. Und zwar die großen 5 Momente, wo man sich denkt, wow, was bin ich eigentlich für ein komischer Kauz / Weirdo. Und das spricht uns beide an, weil ich würde schon von uns behaupten, dass wir sind nicht viel, aber das sind wir auf jeden Fall, Kreuz und Weirdos, und haben jetzt auch so die lange Lebenserfahrung, dass schon viele Momente erlebt zu haben, wo man sich neben sich selbst stehend wiederfindet und denkt, verdammt nochmal, was bist du eigentlich für ein dummer Freak, Alter. Was
für ein dummer Freak? Oder warum machst du es nicht besser, wenn du doch eigentlich weißt, wie es richtig funktioniert? Eine Sache, die einfach auch so, also seit meiner Kindheit, wenn du kennst das Gespräch mit der Mutter noch, du weißt doch, wenn das Zimmer aufgeräumt ist, dass du dich selber viel wohler fühlst da drin. Trotzdem habe ich es nie aufgeräumt.
Ja.
Und inzwischen hat sich dieses Gefühl von dem Zimmer aufräumen auf ganz viele andere Sachen, sage ich mal, ausgeweitet. Und deswegen fangen wir mal jetzt an mit den großen 5 Momenten, wo wir selber denken, was bin ich eigentlich für ein unlogischer, merkwürdiger Kauz und warum mache ich das eigentlich so? Soll ich mal anfangen, Jan?
Gerne. Mhm.
Mein Platz 5 ist folgendes: Morgens aufstehen, bis 13 Uhr nichts essen, nichts trinken, total überzuckert sein, dann im Meeting sitzen oder mit irgendjemandem unterwegs sein und auf einmal total total aggressiv zu werden.
Unterzuckert, du bist unterzuckert, meinst du?
Völlig unterzuckert, habe ich doch gesagt.
Ja, du bist überzuckert.
Also überzuckert, habe ich gesagt. Völlig unterzuckert, nichts gegessen, nichts getrunken, aufgestanden, weil man wieder zu spät aufgestanden ist. Dann sitzt man irgendwo, kenne ich auch so mit irgendwelchen Leuten, die dich für irgendein Projekt eingemietet haben. Und dann sagt man, ey Leute, wir müssen mal aufhören, ich muss jetzt mal dringend was essen. Und dann sagen die, ja.
Ey, übrigens, ich habe gerade so einen Hunger und ich denke die ganze Zeit an den Chinesen, zu dem ich gleich fahren werde, um mir da leckeres gebratenes Rindfleisch mit Morcheln und Knoblauch zu kaufen. Ich habe so einen Hunger, Alter. Es ist gerade so ein Moment. Ich habe
mega Hunger. Deswegen ist das gerade nämlich ein Moment. Okay. Wir nehmen mal wieder auf hier morgens. Wir sind der gläserne Podcast. Und es ist tatsächlich so, dieses Gefühl, nicht schlau zu sein, nicht zu essen und sich selber zu fragen ab 12.30 Uhr, oh, warum bin ich echt so genervt? Warum ist eigentlich los? Und dass man das auch mit 49 Jahren immer noch nicht hingekriegt hat, zu erkennen für seinen eigenen Körper, dass es viel schlauer wäre, irgendwas zu essen, um eine kleine Basis zu haben, auch für den ganzen Alkohol, den man sich ab 11, 12 reinschüttet. Das ist...
Ja, aber andererseits, ich meine, was Menschen muslimischen Glaubens einmal im Jahr für einen Monat machen, oder etwas weniger als einen Monat, nämlich das Fasten, das haben wir im Grunde genommen mit dieser Eigenart unser ganzes Leben lang. Es wird einfach den halben Tag gefastet und dann wird sehr ungesund reingehauen, so ab Mittag, wenn das gar nicht mehr anders geht. Aber das ganze Jahr überall, aus nicht religiösen Gründen, sondern aus Dummheitsgründen einfach.
Aus Dummheitsgründen, weil man auch noch nicht, weil wir es nicht hinkriegen in unserer Welt, in der wir in unserer modernen, hochtechnologisierten Welt, kriegen wir es nicht hin, auf uns selber zu achten. Wir hören unsere eigenen Stimmen nicht mehr. Mir wird immer dieser Mönch in die Timeline, so ein Shaolin-Mönch, der immer so erzählt, wenn du morgens aufstehst, steh eine halbe Stunde früher auf, atme und so. So ein Typ, der sein Leben so im Griff hat. Ich gucke mir den jedes Mal an und denke so, ja Mann, du hast recht. Du bist vollkommen auf der richtigen Seite. Und trotzdem stehe ich am nächsten Morgen auf und werde bis 13 Uhr nichts essen und dann mit schlechter Laune Leute anzukeifen, die überhaupt nichts dafür können, denen ich ein ungutes Gefühl gebe, um dann selber festzustellen, es liegt an mir, am nächsten Tag da anzurufen und zu sagen, ja, sorry, wegen gestern nochmal, aber ich hatte nichts gegessen. Das ist so dumm, das ist mein Platz 5.
Mein Platz 5, der große Moment, an den ich denke, ich bin ein weirder Typ, ist immer, wenn ich im Supermarkt bin und ich habe mein Embracen von neuer Technologie, also früher war das so, da hatte ich noch die Zeit, meine ganzen Computergeräte immer auf dem aktuellsten Stand zu halten, immer alle Updates mitzunehmen, immer irgendwie hinterher zu sein, das neueste Gadget zu haben. Das ist so ein bisschen weniger schlimm geworden. Aber tatsächlich ist das immer noch in mir und ich merke es im Supermarkt, weil es ploppen überall in Deutschland immer mehr Supermärkte oder Baumärkte auf, mit oder auch bei IKEA inzwischen, mit oder schon länger, mit Selbstbezahlkassen. Jetzt auch bei Rewe inzwischen werden die Kassen mit Menschen an der Kasse die Sachen piep einpiepsen, abgeschafft und ersetzt durch viel mehr Kassen, wo man als Kunde selber bedienen kann. Und jedes Mal, wenn ich einkaufe in Supermärkten, denke ich mir, oh, da habe ich voll Bock drauf, Alter. Ich stelle mich natürlich, selbst wenn da die Schlange länger ist, lieber an der Selbstbezahlkasse an. Und eigentlich verkacke ich es jedes Mal, weil ich immer nervös irgendwie eine Prinzenrolle doppelt drüber ziehe. Dann aber muss eine Mitarbeiterin kommen, die an der anderen Kasse schon der Oma hilft, die es auch mal versuchen wollte. Und das Ding wieder rausnehmen, stornen. Dann kriege ich das nicht hin, das vernünftig irgendwie einzubauen in diesen in die Tüte, die man da hinstellen muss. Und trotzdem, obwohl es jedes Mal a pain in the fucking ass ist, jedes Mal, denke ich beim nächsten Mal wieder, oh, ich habe wieder Bock auf Selbstbezahlkasse. Und dann denke ich mir, alles okay, nicht draus gelernt. Wie so ein Fisch, der immer wieder gegen die Scheibe knallt und denkt, ich will hier raus. Trotzdem, für mich ist das die Selbstbezahlkasse. Und jedes Mal halte ich mich für weirder als den Durchschnitt, dass ich da so mit großem Anlauf reinlaufe. Das ist mein Platz 5.
Ich habe dreimal bei IKEA versucht, dreimal Mitarbeiter angerufen, das machen sonst nur Menschen jenseits der 80, aber ich habe es auch nicht hinkriegt. Mit dünnen Nerven auch, da kommt wieder Part 5
unterzuckert.
Unterzuckert.
Aber man läuft durch IKEA,
unterzuckert an der IKEA-Kasse.
Man bereitet sich darauf vor, dass man Essen erst, die 7 Hotdogs gleich für 1 Euro, das Restaurant lässt man aus, ich gehe noch, dann bist du super genervt unten in der Top-Pflanzenabteilung, sowieso schon. Dann findest du die Pakete nicht für das irgendwie Malmbrigade oder sowas. Oder gibt es noch ein Paket, obwohl du 3 brauchst und so. Dann stehst du in der Selbstbezahlkasse. Du hast die Hotdogs schon vor der Nase, Alter. Und dann flippst du aus.
Und dann flippst du. Warum funktioniert die Scheiße mit der Kasse hier nicht? Ja, und brüllst und dann denken wir, ja, guck mal, Olli Schulz wieder in seiner Rolle, in seiner besten Rolle als Choleriker.
Er spielt das bestimmt nur, ne? Dabei wissen die meisten nicht, es ist in Wirklichkeit, genauso ist er einfach.
Er ist genauso, so und nicht anders. Dein Platz 5 ist ja die SB-Kasse, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Machen wir mal weiter. Auf Platz 4 bei mir, meine Emotionen, meine deutlich zu großen Emotionen für Imbisse. Ich fahre im Auto und sehe irgendwo einen Bratwurststand und sage wirklich wie so, das ist ein Imbiss! Also diese Freude für Imbisse.
Pferde! Kühe!
Kühe! Guck mal, da ist ein Imbiss. Da war ich letzte Woche beim Hausboden und sag einfach, guck mal, da ist ein Imbiss. Als wenn es das Wichtigste ist. Nee, auch zu Leuten, so neben mir. Aber das, oder auch, wenn eine neue NDR, jetzt ist gerade wieder so eine könnt ihr euch angucken, so eine NDR-Doku rauskommen, die fünf Imbisse, die großen fünf Imbisse des Hamburger Hafens, die es noch gibt. Und es hat, ich habe zu Hause noch so viele Sachen, die ich gucken will. Oscar-prämierte Filme. Aber wenn eine neue wenn eine neue Imbiss-Doku draußen ist, dann, was für mich echt eine kauzige Sache ist, mein emotionalisierter Zustand, wenn es um Imbisse geht. Als wenn das irgendwas Heiliges ist.
Ey. Und dann kannst du dich an die Pommesmarke Stöver noch erinnern?
Na die klar, mit der Spitztüte.
Mit der Spitztüte, mit den Riffelpommes und dem roten Pommesgewürz.
Und die hatten so das Stöver. Und da war Mayonnaise, die sie unten gesammelt hat.
Und das Stövermännchen. Also kennst du an diese Werbefigur, diese Rothaarige mit den Sommersprossen? Oh, das
Stövermännchen. Guck mal. Muss fast weinen, ja.
Ne? Kennst du den auch? Kennst du auch noch, ne?
Oh, ich google sofort. Ich weiß genau, wie der aussieht, das Stövermännchen.
Stövermännchen. Guck mal. Ich bin Jan Stövermann. Aber das da habe ich lustigerweise mit dem, das ist irgendwann verschwunden, also irgendwann gab es das nicht mehr oder diese Werbekampagne wurde eingestellt, aber es ist genau die Zeit, wo ich angefangen habe, Imbisse und auch so ein halbes Imbisse, die damals noch so halbe Hähnchen, inzwischen gibt's die guten halben Hähnchen nur auf Hähnchenwagen noch, die gibt's gar nicht mehr so im Imbiss, aber so der gute deutsche halbe Hähnchenwagen, aber als stationärer Imbiss mit Stöverpommes, Geschmack meiner Kindheit, kann sein, dass was sehr Norddeutsches ist, aber ey, kann ich voll nachvollziehen, Emotionen für Imbisse.
Also ganz große Emotion. Also irgendwo, auch wenn man irgendwo hinfährt, wenn man nach Fehmarn fährt oder was weiß ich, so einen Tagesausflug macht oder St. Peter-Ording und da ist auf dem Weg ein Imbiss, dann sage ich ehrlich, ja guck mal, das ist ein Imbiss, das ist schon mal gut zu wissen. Das ist irgendwie eine Sicherheit in meinem Leben. Also meine Liebe für Imbisse
Stöver ist ungebrochen. Der Stöver Frischdienst.
Ja, aber ich habe gerade gegoogelt, Stövermännchen gibt es nirgendwo im Internet gerade, das Stövermännchen.
Stöver, auch als Image nicht, Stöver Imbiss, das ist komplett verschwunden. Ich weiß noch, in Bremen-Burg, wenn man in Bremen von der Stadt nach Bremen-Nord fährt und nicht über die Autobahn fährt, sondern durch die Stadt fährt, da gab es in Bremen-Burg noch sehr lange eine Spitztüte mit dem Stövermännchen als Aufsteller. Auch jahrelang, nachdem das eigentlich schon gar nicht mehr aktuell war. Aber das ist alles, finde ich, auch nirgendwo. Stöver? Pommes, das kann doch nicht sein. Da muss doch jemanden geben. Also das Logo gibt's noch.
Stöver. Ich bin mir sicher, dass jemand...
Da ist es! Stöver.
Ich Wo? Seh's. Schick mal Link,
ich bitte. Ich seh's. Warte.
Schick sofort Link.
Grafik kopieren. Ich schick dir das. Moment, ich schick dir das.
Schick Link, rüber. Bruder.
Warte, ich schick hier. Oh, Alter. So, gemeinsam googeln macht stark. Hier, ich hab's ja per
SMS. Oh nein, da ist es. Ich seh's. Oh Gott.
Das Stöbermännchen.
Das ist fast so schön wie der Song Year of the Cat, den ich auf die Liste gepackt habe. Den hört ihr und dabei, den Song, den ich auf die Liste gepackt habe, hören und dabei auf I Like Pomfritz. Genau das war er.
Das ein ist er, ne? Ein Rothaariger. I'm in love. Und auch komplett non-binär. Man weiß nicht, ist es ein Mann, ist es eine Frau, ist es, man weiß es nicht.
Ist komplett. Absolut non-binär. Und übrigens eben, wo ich Ginger sage, gab's für dich, also es heißt ja immer in dieser Geschichte, dass Rothaarige öfter geärgert wurden oder sonst was. Aber in meiner Welt habe ich mich immer danach gesehen,
sorry, rote Haare mal zu haben. Sorry, es geht nächste drei Bilder drunter. Mhm. Agrarfrostgründer Reinhold Stöver stirbt mit 79 Jahren in Wildeshausen. Es ist ein norddeutsches Ding. Es ist jetzt wirklich die oberflächlichste Recherche ever. Wir müssen uns dann bis zur nächsten Sonntagssendung reinarbeiten.
Wir dürfen uns auch mal hier um unsere Roots kümmern.
Das ist schon 2017 ist schon 6 Jahre verstorben mit 79 Jahren. Hinterlässt nach langer Krankheit Ehefrau Waltraud 3 Kinder und zahlreiche Enkelkinder. Gründete 1967 das Unternehmen Stöver, das heute der größte deutsche Hersteller von Lebensmitteln auf Kartoffelbasis ist.
Immer noch?
Im Jahr 2007 übergab der Unternehmer die Geschäftsleitung an seinen Sohn Eike Stöver. 45 Jahre vor 6 Jahren ist jetzt in deinem Eike, Alter. Eike,
besser Mann.
Alter, Eike ist einfach 2 Jahre älter als du und ist der Erbe des Stöver-Imperiums. Und die wieder...
Ist der Pommes-Frites-Gott.
Ich würde, ganz ehrlich, Stövermännchen ist für mich, wenn ich im Tattoo-Game mitmachen würde, Stövermännchen auf dem Steiß.
Auf dem Oberarm, Stövermännchen ist super. Mhm. Ach, ganz süß. Wie schön, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Ah, guck mal, wir sind bei deinem Platz
4. Die große Liebe für Imbisse. Du bist dran mit Platz 4 bei dir.
Ach so, das war dein Platz 4. Mein Platz 4 ist, sorry, einmal im Jahr ist es soweit, wenn bei Spotify ab November niemand mehr zu erreichen ist, wenn man mal sich privat treffen möchte oder mal ein Steak essen will oder mal irgendwie eine Party mit Heidi Klum schmeißen will, da ruft man immer bei Spotify an. Die haben da Mitarbeiter, für die sich drum kümmern. Ab November geht da keiner mehr ran, weil alle sich vorbereiten auf das große Fest bei Spotify. Das ist nicht Weihnachten, das ist nicht der Ramadan, das ist auch nicht Hanukkah, das ist natürlich die Spotify-Rap-Season. Und immer wenn meine Spotify-Rap-Liste kommt, weiß ich, was ich für ein weirder Freak bin, Alter. Weil es immer irgendwelche Sachen sind, irgendwie so halb angespielten Kinderhörspielfolgen gemischt mit weirden Musical-Tunes aus den 70er Jahren. Dann wird nochmal Elvis Costello reingeschmissen aus irgendwelchen Gründen. Da merke ich einmal im Jahr, im November wird es mir aufs Brot geschmiert von einem meiner Arbeitgeber, was für ein loster Freak ich bin. Spotify Rapped ist für mich der Moment, wo ich weiß, Alter,
deswegen wird meiner auch nie veröffentlicht, weil auch so TKKG-Hörspiele mit drin sind. Aber auch vor 2 Jahren war da drin bei mir mit ein Erotik-Hörspiel, weil ich aus dem Erotik-Hörspiel hier versucht habe, ein Hörspiel zusammenzuschneiden mit so versauten Sachen, die so eine Frau sagt. Hab dann aber einen Riegel vorgeschoben bekommen. Aus rechtlichen Gründen ist es nicht möglich, Erotik-Hörspiele zu neuen Hörspielen zu verarbeiten.
Ist nicht möglich, leider, noch nicht. Bis Moses Pelham sich durchklagt gegen Kraftwerk. Wenn Moses Pelham spielt, ist das für uns frei. Der ist ohnehin der juristische Bulldozer des Kulturbetriebs des Deutschen. Ohne Moses Pelham, ich sag euch das, wäre Rap längst schon tot, weil Moses, der macht zwar nicht mehr Rap-Tracks, macht er zwar auch noch, aber ist nicht so wichtig, der sichert Rap juristisch ab seit einem Jahrzehnt ungefähr. Das ist wirklich der große Verdienst von Moses Pelham ist, der macht juristisch da die Schotten dicht. Das ist alles Moses, dass keiner sich traut, Rapper zu verklagen, dass Gangster-Rap sakrosankt ist, im Grunde genommen, und auch Samples nicht mehr verklagt werden und so. Alles Moses. Ey, Moses, ehrlich, ich kenne ihn nicht, ne, aber das ist wirklich der große Verdienst, oder das große Verdienst von Moses Pelham.
Da gratuliere ich ihm von Herzen zu. Ist auf alle Fälle besser als eine tödlich langweilige Rödelheim-Hartreim-Musik damals. Ganz ehrlich, habe ich nochmal reingehört, war nie so geil. Immer langsamer als auch Fanta 4. Ich weiß, das sollen mehr so Ghetto sein und die waren die tafferen Typen und die Schwaben und so sind nicht so cool. Aber ich war schon immer mehr Team Fanta 4. Das war ja der erste Beef in der deutschen Hip-Hop-Welt. Rödelheim hat sich gegen Fanta 4 aufgelehnt und haben da irgendwas gemacht. Ich war immer Team Fanta 4. Und du, oder warst du da? Warst du auch mal kurz
Rödelheim? Ich bin zu jung für irgendeine Art von Team.
Da warst du noch zu jung, das stimmt.
Ja, einfach bin ich zu jung für.
Mein Platz 3 der Momente, wo ich denke, was bin ich denn für ein Freak, habe ich gerade gestern wieder gehabt. Ich bin mit Juri 2 Stunden durch den Wald gegangen und die letzte halbe Stunde fange ich an, mit meinem Hund zu reden. Und zwar nicht nur so kurze Hundesätze, sondern wie mit einem echten Menschen. Und dann auf einmal geht jemand hinter dir, so 2 Meter, und der kriegt dann mit, wie du mit deinem Hund redest. Und ich rede mit meinem Hund darüber. So, ich rede wirklich mit meinem Hund über Jan Böhmermann noch. Aber muss ich einen Podcast mit Jan machen, mal gucken, was er so mitbringt, na Juri? Mhm. Und dann reden wir so und ich quatsche mit dem Hund und irgendwann kriege ich mit Erschrecken, stelle ich fest, da geht gerade ein älteres Ehepaar hinter mir, kriegt das alles mit und dann höre ich so ganz schnell auf zu reden, bleib so stehen, lass die so an mir vorbeigehen und fühle mich einfach wie so ein ertappter Typ. Mhm. Das mit dem, also generell Selbstgespräche wird immer mehr im Alter bei mir. Okay. Egal, ob in der Wohnung oder ob ich mit dem Hund unterwegs bin, ich rede tatsächlich viel mit mir selber und ich glaube, ich werde sehr, sehr spleeniger Typ, wenn ich dann so hoffentlich sehr alt werde. Mhm. Ja. Deswegen ziemlich einfach jetzt, aber Gespräche mit dem Hund, die mehr sind als, gleich gibt's Fressi, sondern du redest, dann gehen wir gleich mal nach Hause, dann gucke ich den Film noch, weißt du, was ich dann noch mache? Dann muss ich mir Fußnägel mal schneiden wieder, ne? Schön auf so eine Untertasse wieder alle mal aufsammeln und sowas.
Er hat übrigens Andy Warhol gemacht, habe ich letztens gesehen. Andy Warhol hat seine Fußnägel, seine Nail-Clippings gesammelt in der Dose und ich glaube, es wurde auch versteigert irgendwann nach seinem Tod.
Vielleicht sollte ich das auch noch als Wertanlage für meine Kinder, die jetzt alle sammeln, damit sie das später versteigern können, oder?
Papa hat sich hinterlassen.
Auf dem Sterbebett. Eine Dose
mit Fußnägel. Geh mal auf dem Sterbebett. Geh mal
dahin. Johann, komm mal kurz her.
Geh mal
Papa hat noch was für dich.
An die Schublade, geh mal da ran.
Geh mal an die Schublade ran. Da, die beiden Dosen.
Hol mal die kleinen.
Das sind alle Fußnägel seit 1998. Je nach Jahren sortiert. Die kannst du jetzt auf eBay stellen. In so
einem Setzkasten.
Ja. Die kannst du jetzt alle aussuchen. Die sind nach Jahren.
Gehen sie zu Sotheby's. Zu Sotheby's nach London oder New York. Andy Warhol hat 4 Millionen Euro dafür bekommen.
Papa hat alles vorbereitet für deinen Lebensabend.
Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Finanziell.
Und wenn das nicht
reicht, dann haben wir Fußnägel gesammelt.
Da ist ja auch noch Hornhautraspel.
Alles klar. Auch noch. Cut. Genug. Nach Fest kommt ab. Auf Platz 3 meiner Art, der Grund, warum ich merke, dass ich ein Weirdo bin, ist meine Art, mich zu entspannen. Ich habe leider wirklich Sachen, die so off Mainstream sind, dass ich da auch wenig connecten kann. Also der Gag mit dem E-Scooter auf dem Thumbnail zum Beispiel ist natürlich kein Gag. Das ist einfach, es ist einfach kein Witz.
Und ihr könnt mir glauben, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist wirklich kein Gag. Das kann ich euch sagen.
Genau, ich finde es einfach macht Spaß, sich die Ohrhörer reinzuhauen und straßenverkehrsordnungswidrig mit Ohrhörern, mit zu lauter Musik, Strecken lang zu fahren, wo man als E-Scooter-Fahrer gar nicht fahren darf. Und richtig Spaß macht es erst dann, wenn bei dem Leim- oder Tierroller diese rote Lampe aufleuchtet, wenn man in Bereichen unterwegs ist, wo man den Roller nicht abstellen kann. Das ist der Nervenkitzel. Weil ich weiß, wenn jetzt irgendeine Panne passiert, dann muss ich den Roller schieben zum nächsten Ort, wo ich ihn abstellen kann und so. Das ist so dieser kleine Nervenkitzel. Und das entspannt mich total. Oder alleine zum Beispiel.
Das ist wie beim Sex in der Öffentlichkeit, wenn man nicht gesehen werden will. Und hoffentlich kommt keiner rein jetzt, oder?
Ja, genau. Ich fahre immer gerne an Orten mit dem Roller entlang, wo man den Roller nicht stehen lassen darf. Und ich bin zum Beispiel, flaniere sehr gerne und gehe sehr, sehr gerne in Hinterhöfe rein von Mehrfamilienhäusern in alten Städten. Weißt du, wenn man so das... in Wien zum Beispiel gibt es so wahnsinnig schöne Einfahrten, wo man noch sieht, okay, die sind noch weit vor dem Krieg angelegt worden. Viel zu dünn inzwischen, viel zu schmal für moderne Autos oder SUVs. Trotzdem fahren da immer Autos rein und dann geht man da durch, weil mal das Garagentor auf ist und ist in einem wunderschönen Innenhof.
So zum Beispiel Alt-Berliner Innenhöfe, genau. Guck mal, das ist so klassisch hier.
Sieht man von außen gar nicht.
Und jetzt erzähle ich dir den tragischen Aspekt. Ich habe mal an so einem Hinterhof in Hamburg gewohnt und ab und zu stand da so ein verwirrter Mann oder eine Frau und man ist auch so hingegangen, kann mir ihnen helfen? Und dann so, nee, ich wollte hier nur mal gucken. Und du hast dir gedacht, was für ein Spinner, was will der denn hier gucken? Mhm. Natürlich hat er sich das angeguckt, weil es alte Architektur ist und jetzt ist man selber der Typ, der da im langen Mantel auf einmal aus so einem Hinterhof steht und jemand sagt, kann ich ihnen helfen? Und du sagst, nee, ich wollte nur mal hier gucken, weil ich das so schön finde hier mit der Architektur. Und er denkt sich, ja, du findest das schön. Aber, ist so. Aber dabei findet man das wirklich schön. Aber man kann sich das als junger Mensch gar nicht vorstellen. Und dachte, was für ein Sicko, Alter, was für ein Weirdo.
Ja, und es ist eigentlich da, in den Hinterhöfen, da residiert der bescheidene Wohlstand. Also, wenn du wirklich was auf dich hältst und in Berlin beispielsweise wohlhabend, aber richtig wohlhabend bist, dann kaufst du nicht irgendwie im Tacheles-Haus eine von diesen sündhaft teuren Riesenloft-Wohnungen für 3,5 Millionen Euro oder sowas aufwärts, sondern hast du irgendwo in, keine Ahnung, in Pankow, in einem Mehrfamilienhaus den kompletten Innenhof gekauft, weil da drauf noch ein altes Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert ist, von den frühen brandenburgischen Siedlern, was irgendwie der Weltkrieg verschont hat. Und das, da kommt man nur hin, wenn man einen Haustürschlüssel hat, durch zwei Tore gehen muss und so. Ja. Und dann bist du in dieser Welt drin, was sich wirklich nur der echte Reichtum in Berlin leisten kann. Und das sich anzuschauen, wenn man das Glück hat, an so einem offenen Tor vorbeizulaufen, das macht total Spaß und das ist eine Art, mich zu entspannen. Deswegen denke ich immer so, es ist ganz schön weird, hier zu stehen und angeguckt zu werden von den Leuten, die
ich habe ganz wohnen. Viele Hinterhöfe in Berlin gesehen. Da muss ich kurz erzählen, vor 3 Jahren hat mich ein alter Klassenkamerad besucht, den ich nur ganz selten sehe. Der hat auch von mir und der kam für ein Wochenende zu mir. Und dann hat er sich was gewünscht. Also wir leben unterschiedliche Leben. Er lebt ein sehr bürgerliches, aber fantastische Kinder und so. Und er kam zu mir, hat bei mir geschlafen in meinem Gästezimmer und stand am nächsten Morgen auf mit dem Zettel und meinte, Olli, hast du Lust, mit mir ein bisschen Berlin durchzugucken? Und dann hatte er sich aus dem Internet die Drehorte der Didi-Filme rausgesucht und ich bin mit ihm durch Berlin gefahren, West-Berlin, und musste gucken, wo Didi der Doppelgänger gedreht wurde, wo Didi und die Rache der Enterbten gedreht wurde und all diese Sachen. Und er hatte sich in wirklich Kleinarbeit rausgeschrieben, wo was gedreht wurde. Und da habe ich auch ganz viele Hinterhöfe gesehen. Das war natürlich irgendwo merkwürdig. Und ich so, hier war die Didi-Szene, wo Didi in der Wohnung wohnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit Hand aufs Herz, Didi hat mich jetzt nie so interessiert. Ich habe jetzt die Didi-Filme nicht im Kopf. Ich weiß, Didi der Doppelgänger, Didi und die Rache der Enterbten, Didi der Doppeldildo, diese Filme weiß ich alle, dass es die gibt. Aber ich weiß jetzt nicht, welche Szene legendär ist. Und ich bin einen Tag mit ihm rumgefahren und habe mir alle diese Didi-Schauplätze angeguckt. Und ganz oft waren das Positive waren, es waren sehr schöne Hinterhöfe, die ich teilweise gesehen habe. So, das war dein Platz 3. Mein Platz 2, wo ich denke, was bist du für ein komischer Couch? Kann ich dir heute Morgen gleich wieder sagen. Ich habe es immer noch nicht hingekriegt, bei meiner Kaffeemaschine herauszufinden, wie man den Milchschaum macht. Also fahre ich morgens mit dem Fahrrad zur Tanke, kaufe mir einen Kaffee und könnte eigentlich auch gleich das Toastbrot, Belag für die, also alles Mögliche an der Tanke kaufen. Wenn es nach mir ginge, würde ich einen ganzen Wocheneinkauf an der Tanke machen. Ich fahre lieber zur Tanke, um mir einen Saft zu kaufen, als im Supermarkt schlau einzukaufen. Ich gebe immer noch viel zu viel Geld auf, weil ich so ein Tankenwerner bin. So ein Typ, der 3-4 Mal am Tag zur Tanke fährt, wenn er was braucht, anstatt einmal in den Supermarkt zu fahren. Weil ich einfach nicht so viele Leute sehen will, weil mich das manchmal stresst an der Kasse, weil ich ungerne lange anstehe, weil ich zu viele Sachen, weil es auch ein bisschen weiter weg ist und so. Und das ist wirklich so kauzig geworden, dass man jetzt irgendwie 3-4 Mal zur Tanke am Tag wird, um sich alles zu kaufen, anstatt einen logischen Einkauf zu machen. Selbst die Leute von der Tanke gucken mich so mitleidenswert an.
So, wie viel sie einkaufen? Ich kenne ihn. Kann die Nummer von Gorillas oder von Getta geben.
Ja, und da, guck mal, und diese Sachen alle gibt's bei mir nicht. Ich wohne nicht im Einzugsgebiet von Gorillas und wie heißt das andere, Ficker oder so, wo so Typen auf Fahrrädern irgendwie durch die Gegend fahren. Muss ich alles noch selber machen. Ich bin ein absoluter Tankentyp. Und das ist auch echt ein Spleen, den man sich abgewöhnen muss. Das ist total doof. Ich kaufe mir zweimal am Tag einen frischen Kaffee, anstatt die Kaffeemaschine zu benutzen, weil der Milchschaum nicht funktioniert. Weil ich das nicht verstehe. Weil man auch jedes Mal, egal bei welcher Kaffeemaschine, immer erstmal draufdrückt, dann der Säuberung. Ding. Bin immer düb, düb,
ja, du bist, düb. Aber du bist noch nicht in der Siebträgerwelt angekommen, da hast du diese ganzen Sorgen gar nicht mehr. Und dann,
da musst du aber andere Säuberungssachen machen dafür, da musst du die ganze Maschine auseinandernehmen und säubern. Das mag ich alles nicht. Ja. Ich will eine komplett säuberungsfreie Maschine haben. Und es dauert auch noch 5 Jahre, dann machen das alles Roboter
Filter
für uns.
Filterkaffee, Filterkaffee.
Jan, eine Sache ist wirklich für mich, ich glaube tatsächlich, wenn wir alt sind, werden wir nicht mehr von Menschen, von Pflegern betreut, sondern von Robotern. Meinst du nicht auch, dass wir von Robotern betreut werden, wenn wir alt sind im Pflegeheim? Das macht doch kein Mensch dann mehr. Das wird doch das Erste sein, wo AI richtig zum Vorschein kommt. Wenn alte Menschen nicht mehr, sagen wir, sitzen müssen, dann werden die mit Robotern reden.
Ja, ich sehe dem fröhlich entgegen, weil das könnte sein, dass ich das im Alter dann das erste Mal das Gefühl habe, mit einem Gegenüber richtig connecten zu können.
Auf eine Art. Genau, so emotionskalt.
Wir sprechen eine Sprache, wir verstehen uns einfach. Wir sprechen beide.
Könnte vielleicht sogar, wenn du sagst, auch nicht so viel Gefühle, kann man da einstellen. Ist ja für dich manchmal auch so viel für dich, wenn ich hier so über Gefühle rede.
Oder wenn Verwandte reinkommen, dann rede ich mit dem Roboter einfach C++. Wir unterhalten uns einfach auf Programmiersprache und alle gucken mich groß an mit großen Augen und denken, was versprechen die denn da?
Aber wir haben die Sprache der Götter.
Nee, ich spreche C++ einfach mit dem Roboter, mit dem Pflegeroboter. Und dann werde ich besonders bevorzugt gepflegt. Ich bin nämlich nicht nur Social Hopper, ich bin so quasi über die Grenzen von Lebewesen hinaus kann ich hoppen, weißt du, in der Kommunikation.
Das ist ein guter Gedanke.
Mhm. Jetzt Programmiersprache lernen fürs Alter.
Er spricht die Sprache der Maschinen. Ja. Jetzt anfangen, Leute, weil es wird das Einzige sein, was in eurem Alter euch noch umgeben wird. Maschinen. Und ihr solltet freundlich zu ihnen sein. Weil sie werden so programmiert sein, dass sie genau merken, wie eure Vergangenheit war, was ihr so für Scheiße... Es ist eigentlich der Vorhof zur Hölle.
Ey, die haben wirklich Maschinen werden, wenn wir von Robotern gepflegt werden, dann werden die schön unseren Browserverlauf der letzten 50 Jahre durchscrollen können. Und alle inkriminierenden Sachen werden die uns dann vorhalten. Heute wird nicht so ordentlich abgewischt.
So, Herr Schulz, ich hole dir jetzt erstmal einen runter. Das haben sie früher auch mal zuerst gemacht, wenn sie den Rechner angemacht haben.
Alles klar. Mein Platz 2 der großen 5 Momente, wo ich merke, ich bin ein Weirdo, ist eigentlich immer mittwochs und sonntags, wenn ich bei Spotify mit Olli Schulz spreche. Weil es ist immer, irgendwann landet man immer bei dem Eiswürfel unter der Vorhaut oder irgendwelchen weirden Sexgeschichten, wo man denkt, oh, ich bin erstaunlich.
Und würdest du sagen, ich bin da die treibende Kraft hinter?
Nein, ich würde sagen, wir sind beide da, wir befördern uns, wie die Typen, die früher im Unterricht nicht zusammensitzen durften, weil es uns immer nur Stress gab in der Schule.
Ja. Das wäre es auch gewesen. Ich bin so froh, dass wir uns erst im späteren Verlauf kennengelernt haben. Wären wir in eine Klasse gegangen, wären wir ganz dicke Freunde gewesen.
Nee, glaube ich nicht.
Bis es zu einem Bruch gekommen wäre. Also wir hätten uns auf alle Fälle am gleichen Strang gezogen, glaube ich schon, wenn es um die richtigen Sachen ging. Und wahrscheinlich wäre es zu einem Zerwürfnis zwischen uns beiden gekommen.
Ja, aber
in der neunten.
Ja, ich glaube, ich bin ganz froh.
Weil irgendwann hättest du gesagt, das geht mir zu weit, was Olli macht.
Ja, und irgendwann wäre so ein krasses Ding, weil du irgendwann im völligen Rausch der Gefühle hat Olli was richtig Krasses kaputt gemacht oder sowas. Also irgendwas so richtig, so ein bisschen zu viel. Und das konnte ich dann nicht mehr mitmachen und dann musste ich mich auf die Seite der Lehrer schlagen und dann ist die Beziehung zerbrochen. So, weißt du?
Glaube ich auch, aber es hätte vorher eine intensive toxische Beziehung zwischen uns gegeben.
Genau, wo wir jeweils den anderen zu Höchst- bzw. Niedrigstleistungen angespornt hätten. Und auch die Eltern das nicht so gern gesehen haben, wenn wir zusammen spielen. Oh, wieder mit dem Olli, kannst du nicht nur mit dem und dem und so. Aber beide, und bei deinen Eltern auch, ist mir auch suspekt, der Typ irgendwie. Uncool ist der, hätten deine Eltern gesagt.
Uncool, ne? Ja, Fingerwerk vom Böhmermann, wirklich.
Ja, bringt ja nur Ärger, aber auf eine ganz blöde Art. Dabei meinen wir es beide gar nicht, wir meinen es ja beide gar nicht schlecht, aber ich denke jeden Mittwoch, auch teilweise, wenn dann irgendwie so Feedback kommt und so, ach, das ist schon ein interessanter Job auch auf eine Art. Also
es ist ein interessanter Job. Manchmal denke ich auch, was redet man für einen Wahnsinn. Mein Platz 1 passt ganz gut dazu, unter diesen kauzigen Momenten. Ich habe mir irgendwie aus irgendeinem, das ist auch so ein Älterwerden, dass man denkt, man muss jetzt immer Klartext sprechen, anstatt ab und zu mal höflich zu sein. Wenn es mir nicht schmeckt im Restaurant, dann sage ich das auch. Und die arme Kellnerin kann nichts dafür. Und manchmal, wenn ich noch nicht mal gefragt, hat es geschmeckt. Manchmal sage ich einfach von mir aus, hat mir heute nicht geschmeckt. Ich finde, das war nicht gut. Können Sie die Kartoffeln waren nicht hart, zum Beispiel gestern habe ich Spargel gegessen, der war zu hart. Wieso, man darf Spargel nicht im Restaurant essen.
Ich esse ja nur die Spitzen.
Ich esse auch nur ab jetzt noch die Spitzen, weil die immer den falsch schälen. Unten ist immer irgendwas dran. Der wird nicht gut geschält. Er hat nie den Weichegrad, den ich gerne hätte. Und dann aber auch sich so aufzu. Dann war ich hier, es gibt so einen Laden hier um die Ecke, nicht weit entfernt. Und dann habe ich da angefangen, warum ich nicht bedient wurde, laut zu reden. Hey, Herr Ober, kann ich Ihnen vielleicht was bringen? Mhm. Und dann haben die anderen an den anderen Tischen, die anderen Gäste mitbekommen, oh, guck mal, der regt sich auf und haben auch angefangen, sich aufzuregen. Und dann fühle ich mich wie so ein Revoluzer, der irgendwas anzettelt hier gerade. Ne? Mhm. Und immer dieses Direktreden, anstatt auch mal höflich zu sein und die Fresse zu halten, das kommt so im Alter, dass man so auch von sich denkt, ich bin ja total der lockere Typ und red so Leute an, sprech so Leute an. Ich war neulich auf dem Lina, ups, jetzt bist du schon wieder weg.
Ja, Lina, aber es liegt an deinem Kopfhörer. Du hast einfach einen Wackelkontakt im Kopfhörer.
Ganz liebe Grüße. Lina Larissa Strahl hatte mich eingeladen auf ihr Konzert. Wir kennen uns seit 10 Jahren, haben Bibi und Tina zusammen gemacht. Ich stehe da mit den anderen Müttern und den anderen Eltern und fange an, mit Leuten so zu reden, so völlig offen und auf, so, können Sie mal weggehen, das ist für Kinder da. Warum stehen Sie zwischen den Kindern da, zu irgendwelchen Eltern? Generell dieses Ansprechen und dieses Direkte und dann zu vergessen, dass man Person des öffentlichen Lebens ist und dann in einem völlig unangenehmen Zustand, jemand, der einen dann erkennt, auch noch anzuquatschen, ja, gehen Sie da mal weg oder das Essen hat mir nicht geschmeckt. Das ist so eine ganz komische Art, wo ich mich dann manchmal selber schäme dafür. Dieses, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich bin so ein direkter Typ, der einfach zu viel und der auch manchmal dann vergisst, dass er halt jemand ist, der dadurch bekannt ist, dass er halt crazy Sachen manchmal gemacht hat im Fernsehen. Und generell im Alter so kauzig zu werden und alles besprechen zu wollen und Leute direkt auf Sachen anzusprechen, auch jüngere Leute, und vergessen, dass man jetzt halt nur noch 40 ist und auch so aussieht und immer noch denkt, man ist Kai Pflaume 25, Konkurrent frisch vom Laufband. Das ist eine große kauzige Sache. Die Diskretion wäre eine Sache, die ich mir aneignen muss in vielen Sachen. Und meine Oma hat immer gesagt, wenn du nichts Schönes zu sagen hast, dann sag auch ab und zu mal einfach gar nichts. Auch das. Vielleicht ist es auch die Seuche dieses Podcasts, dass man hier dazu gezwungen ist, hier zu reden, aber auch natürlich gerne redet und dass man das in seinem Privatleben auch so eigentlich. Ich bin Kauz geworden und spreche merkwürdig Leute auf Sachen an, auf Shirts. Auch neulich, da war so ein Mädchen, die hatte ein Metal-Shirt an, die war aber so 18, 19 und hat ein Slayer-Shirt an, hat natürlich noch nie Slayer gehört und ich laufe ihr so gegenüber und meine so, Slayer, Alter! Und sie guckt mich an und denkt, Alter, was will der Typ von mir? Ja,
die hat wahrscheinlich
und ich hab mich einfach nur
Flohmarkt gekauft und dachte, das sieht einfach schön aus, aber die hat das nicht gelesen und verstanden. Mein Platz 1 der großen 5 Momente, an denen ich denke, dass ich ein Weirdo bin, ist immer beim Blick in mein Büro. Und ich habe öfter mal Büros umgezogen und bin jetzt irgendwie vom alten Studio ins neue Studio umgezogen. Vor 3 Jahren schon. Und trotzdem ist mein Büro, ich hatte letztens mal Besuch von außerhalb da, die Leute, die noch nie in meinem Büro waren, die sitzen dann immer da und denken, ey, der Typ läuft einfach mit seinem Jugendzimmer rum, der ist einfach 42 und er sitzt eigentlich immer noch in seinem Jugendzimmer. Es stehen irgendwelche geilen, lustigen Bilder, Erinnerungen, Sachen, die man so zusammensammelt, gemischt mit Büchern, die man zugeschickt bekommt, die irgendwie signiert sind, die man aber nie gelesen hat bislang, und dann irgendwelche Figurinen, irgendwelche komischen Lego-Bausätze, die dann da so rumstehen. Es ist immer, also mein Büro ist wirklich, das ist nicht so wie bei Giovanni Di Lorenzo, wo irgendwie noch Unterschriften und irgendwie Fotos mit Helmut Schmidt und irgendwie Journalistenpreise. Ich stehe nicht mal Preise rum, sondern einfach nur irgendwie Lego-Figuren. Und ich habe das Bild übrigens vom Marktplatz von Köthen, vom SPD-Ortsverband Köthen. Ich bin ja mal kurzzeitig für die Sendung 2019 war ich mal für einen Monat SPD-Mitglied. Und dann kam der SPD-Ortsverband Köthen vorbei und hat mir so ein unterzeichnetes Bild von Menschen auf dem Köthener Marktplatz. Steht hinter meinem Schreibtisch ein altes Plakat, was irgendwie bestimmt 10 Jahre alt ist, was ich irgendwann mal gerahmt habe, weil es auseinandergefallen ist, was niemandem was bedeutet, nur mir.
Es ist eigentlich ein Schuppen. Man kann sagen, es ist ein Schuppen
mit Büro. Wie mein Opa, der hat früher in seinem Schuppen.
Mein Opa hat auch einen Schuppen gehabt. Und im Schuppen wird alles hingestellt, was man nicht mehr braucht und was man vielleicht mal wieder brauchen könnte. Und dazwischen, bei deinem Schuppen, ist einfach noch dazwischen ein Schreibtisch, wo du moderierst.
Nee,
du
nicht, ich moderiere nicht, sondern ich sitze da und arbeite dann. Genau, Podcast oder andere Sachen. Da kommen auch manchmal Leute, wo man dann irgendwie Gespräche führt. Und das ist einfach ein weirdes Umfeld, wo man auch keine seriösen Gespräche führen kann zum Beispiel. Aber das ist mein Platz 1, wir wollten echt nur eine kurze Folge machen, haben wir sehr lang. Das waren auf jeden Fall hier die...
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Wir wollten so eine kurze Folge machen, jetzt sind wir völlig aus dem Quark gerannt. Ich habe voll Hunger, Alter. Ich fahre zum Chinesen.
Ich habe richtig Hunger, ich habe nichts gegessen.
Ich fahre zum Chinesen, wir haben schön scharf angebratenes Rindfleisch mit Morcheln und Champignons, Knoblauchbasis.
Das merke ich auch jetzt daran, dass ich so ein bisschen gestresst geredet habe, weil im Hintergrund mein Körper sagt, ey, du musst jetzt echt mal was essen. Es ist jetzt inzwischen, wir können sagen, 14 Uhr in 6 Stunden kommt die Sendung online. Wir haben jetzt in 8 Stunden, wir haben jetzt 10 Stunden. Wir haben jetzt hier moderiert. Ich habe mega Hunger. Ich bin auch schon wieder so quengelig. Und
wo bist du eigentlich heute? Wo ist denn deine Tour?
Ich bin heute kurz in Berlin und habe kurz mal ein Day off. Morgen geht's wieder weiter.
Okay. Ist Bescheid.
So, Janni, das war's für heute.
Stinkt ja auch alle am Stinken hier von dieser Luft, die aus dem Magen kommt, wenn man nichts gegessen hat.
Oh, kennst du das auch? Der schlimmste Atem ist der, nicht wenn man was gegessen hat, sondern wenn man lange nichts gegessen hat. Fauliger Atem.
Ganz faulig. Passt bitte auf, Leute. Die Faulig-Brüder verabschieden.
Die Faulig-Brüder verabschieden
sich. Verabschieden sich hier. Für Fest und Flauschig. KW 17. Wir sind am Sonntag wieder da mit der großen Gala-Ausgabe. Dann mit Olli Schulz, neuen Tourgeschichten und viel, viel mehr. Bis zum Sonntag. Tschüss.
Tschüss.